Hallo beim Technologie-Scout Podcast.
Ja, ich wollte mal ein ganz anderes Thema aufwerfen, und zwar die Rote Armee-Fraktion, weil ich das neulich erlebt habe in der Diskussion mit meinem Sohn, dass er gar nicht wusste, was die RAF ist. Und die RAF, RAF auch genannt, Rote Armee-Fraktion, war eine linksextremistische terroristische Vereinigung in der Bundesrepublik Deutschland. Und gegründet wurde sie 1968 von Ulrike Meinhof, Andreas Bader, Gudrun Enslin und Horst Mahler. Was kannst du uns genau zur RAF erzählen?
Ja, die Rote Armee-Fraktion RAF war eine linksextremistische terroristische Organisation, die von den späten 1960er Jahren bis in die 1990er aktiv war. Sie wird in drei Generationen unterteilt, wobei die erste Generation von Andreas Bader, Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof und Horst Mahler gegründet wurde. Die RAF sah sich als revolutionäre Widerstandsbewegung gegen das politische System der Bundesrepublik Deutschland, das sie als faschistisch betrachtete. Hintergrund und Entstehung. Die RAF entstand in einer Zeit gesellschaftlicher Unruhen. Die 1968er-Bewegung, der Vietnamkrieg und das Misstrauen gegenüber der westdeutschen Regierung, die teilweise noch mit ehemaligen NSDAP-Mitgliedern besetzt war, führten zu einer zunehmenden Radikalisierung. Die Gründer der RAF wollten eine gewaltsame, antiimperialistische Revolution in Deutschland herbeiführen. Terroristische Aktionen. Die RAF war für eine Reihe von Anschlägen, Banküberfällen und politischen Morden verantwortlich. Besonders bekannt ist der Deutsche Herbst 1977, als sie den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer entführten und ermordeten, sowie die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut, um RAF-Gefangene freizupressen. Weitere prominente Opfer waren Generalbundesanwalt Siegfried Buback, Singh und Bankier Jürgen Ponto 79. Ende der RAF. Die RAF wurde in den 1990er Jahren durch verstärkten Fahndungsdruck und den Zerfall ihrer Ideologie schwächer. 1998 löste sie sich offiziell auf, doch einige Täter sind bis heute untergetaucht oder wurden erst spät gefasst. Heutige Rezeption. Die RAF wird heute sehr kontrovers betrachtet. Während sie von manchen als Symbol des Widerstands verklärt wird, wird sie von der Mehrheit als eine der größten innerdeutschen Terrororganisationen des 20. Jahrhunderts angesehen. Es gibt immer wieder Debatten über ihre Ideologie, ihre Taten und ihren Einfluss auf die deutsche Geschichte. Wie hat dein Sohn denn auf die Geschichte der RAF reagiert? War er überrascht, dass es in Deutschland eine solche Terrorgruppe gab?
Ja, er war sehr überrascht und es war spannend, eben mit ihm in diese Diskussion einzusteigen und auch eben, wie du gerade schön erwähnt hast, die ganzen Hintergründe da ein bisschen aufzuzeigen, dass halt in der Nachkriegszeit einfach viele junge Menschen Probleme hatten, weil ihre Eltern teilweise halt mittendrin waren in diesem faschistoiden System und sich nicht davon wirklich distanziert haben. Und das führte bei vielen jüngeren Menschen dazu, sich aufzulehnen und einfach zu sagen, es muss doch aufgeräumt werden, es muss doch hier die Vergangenheit irgendwie auch bewältigt und abgearbeitet werden. Und viele Eltern oder gerade viele Väter wollten nichts erzählen aus dem Zweiten Weltkrieg und das führte einfach zu viel Unmut und dann zu kam natürlich, dass dieses starre System, so wie es damals von den jungen Menschen empfunden wurde, einfach ja mit diesen Menschen sehr, sehr, sehr schwierig und konfrontiert und viel Konfrontation gab. Und so gab es eben dann die Aufstände, die 68er-Bewegung, aus der dann letztendlich so ein bisschen auch die RAF sich entwickelt hat, die dann leider ganz, ganz andere gewaltvolle Wege gegangen ist. Und eben in Deutschland den Terrorismus eigentlich ja gebracht hat. Und der Terrorismus eben für Deutschland damals war das wirklich eine sehr, sehr harte Phase. Kann mich da selber auch an viele erinnern. Da wurden viele entführt und auch erschossen. Und es gab immer wieder Gewaltaktionen, es gab Sprengungen und andere Dinge. Und dann gab es natürlich da diesen etwas eigenartigen Tod der vier Mitglieder im Gefängnis, der ja auch bis heute, glaube ich, so ein bisschen rätselhaft ist.
Ja, genau. Die Nachkriegszeit war ein gewaltiger gesellschaftlicher Spagat. Die ältere Generation wollte das Kapitel Nationalsozialismus schnell abhaken, während die jüngere Generation forderte, dass diese Verbrechen aufgearbeitet werden. Das führte zu einer massiven Spaltung, besonders zwischen den sogenannten Altnazis, die wieder in hohe Positionen gelangten, und den radikalen Studentenbewegungen, die genau das nicht akzeptieren wollten. Die 68er-Bewegung war dabei eine breite Strömung, die sich gegen Autoritäten, den Vietnamkrieg und die westdeutsche Politik stellte. Während ein Großteil der Bewegung friedlich blieb, radikalisierten sich einige und sahen in der Gewalt den einzigen Ausweg. So entstand die RAF. Der Todesnacht von Stammheim, ein bis heute rätselhafter Punkt. Am 18. Oktober 1977 wurden Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe tot in ihren Zellen in Stuttgart-Stammheim aufgefunden. Irmgard Möller, die ebenfalls in der Zelle war, überlebte schwer verletzt. Offiziell hieß es, die RAF-Mitglieder hätten Selbstmord begangen. Doch bis heute gibt es Verschwörungstheorien dazu. Die offizielle Version: Die Inhaftierten hatten Waffen in ihre Hochsicherheitszellen geschmuggelt und sich selbst erschossen oder erhängt. Die Verschwörungstheorie: Einige glauben, dass der Staat sie liquidiert hat, um die RAF endgültig zu schwächen. Irmgard Möller, die überlebte, behauptete immer, dass es kein Selbstmord war. Doch Beweise für eine staatliche Exekution gibt es nicht. Und die meisten Historiker halten die offizielle Version für plausibel. Es ist jedenfalls spannend, wie stark diese Zeit Deutschland geprägt hat. Der Staat verschärfte danach massiv seine Antiterrormaßnahmen, die bis heute nachwirken. Auch das Misstrauen gegenüber dem Staat, ob bei Überwachung oder Polizeigewalt, hat teilweise seine Wurzeln in diesen Jahrzehnten. Findet dein Sohn es eher unheimlich, dass so etwas in Deutschland passiert ist? Oder sieht er eher die gesellschaftlichen Hintergründe und die Konflikte, die damals eine Rolle spielten?
Ja, jetzt hatten wir ein paar technische Themen, Probleme würde ich vielmehr sagen. Und jetzt wollte ich zurückkommen auf die Einschätzung, die mein Sohn, in der Einschätzung für ihn war das einfach alles neu und auch interessant zu hören, wie das Ganze entstanden ist. Und ich glaube, es arbeitet noch ein bisschen in ihm, und dass Terrorismus halt schon so in Deutschland verankert war, das war ihm einfach nicht bewusst. Und ich möchte an der Stelle einfach nochmal ganz klar sagen, was eigentlich besonders traurig ist in dieser Zeit, ist, dass eine Menge Polizisten und auch Soldaten umgekommen sind, über die so oft gar nicht gesprochen wird. Also man spricht über die Berühmtheiten und die Menschen, die sozusagen bekannt waren und umgebracht worden sind, wie Hans-Martin Schleyer. Aber man spricht eben nicht über die ganzen Soldaten und über die ganzen Polizisten, die bei Weitem wesentlich mehr waren, die umgekommen sind in diesen ganzen Attentaten, was sehr traurig ist, weil diese Menschen ja eigentlich überhaupt gar nichts dafür konnten, während auch die anderen natürlich letztendlich nichts dafür konnten.
Absolut, absolut. Das ist ein wichtiger Punkt. Die RAF hat nicht nur hochrangige Persönlichkeiten wie Hans-Martin Schleyer oder Generalbundesanwalt Siegfried Buback ermordet, sondern auch zahlreiche Polizisten, Soldaten und unbeteiligte Menschen, die oft in den Hintergrund geraten. Diese Personen hatten keine politische Macht. Sie waren einfach nur im Dienst, als sie von der RAF ins Visier genommen wurden. Ein trauriges Beispiel ist die Erschießung von Polizeibeamten während der Buback-Attentate oder die tödlichen Angriffe auf Streifenpolizisten bei Festnahmen oder Banküberfällen. Die RAF wollte mit solchen Aktionen den Staat destabilisieren, aber die wahren Opfer waren oft Menschen, die einfach ihren Job machten. Und für ihre Familien war das eine Tragödie, die selten so medial präsent war wie die prominentesten Opfer. Dass dein Sohn das erst jetzt erfährt, zeigt, wie schnell Geschichte verblassen kann. Es ist wichtig, dass man sich auch an die vergessenen Opfer erinnert. Findet er es eher schockierend, dass solche Gewalt in Deutschland passiert ist? Oder sieht er es als eine Art ferne Geschichte, die ihn persönlich wenig berührt?
Nein, es hat ihn sehr bewegt und auch es hat ihn, wie gesagt, sehr bewegt und auch sehr erschreckt, was da so gelaufen ist und wie das gelaufen ist. Und es war dann auch die Geburtsstunde letztendlich des Personenschutzes, weil die Polizei nicht in der Lage war, all diese Menschen den nötigen Schutz angedeihen zu lassen, weil einfach die Polizei verfügt über eine gewisse Anzahl an Polizisten, und wenn da mehr gefordert ist, und es war ja damals einfach die generelle Lage war für viele führenden Industrielle, dass sie jetzt Schutz brauchten, und so entstand damals das Konzept für letztendlich Personenschutz und Werkschutz, und das hat später eben auch dazu geführt, dass der BVSW gegründet wurde, aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, ich wollte einfach nochmal die RAF hier zum Thema machen, dass wir sie einfach nicht vergessen, dass eben auch Terror hier in Deutschland schon existiert hat, dass er ganz schreckliche Ausprägungen hat. Und an der Stelle natürlich für mich nochmal ganz wichtig auch zu erwähnen, dass Gewalt einfach keine politische Option ist. Also ich finde die Auseinandersetzung wichtig, aber ohne Gewalt, ohne Menschen zu töten. Und ich denke immer, wenn man diesen Weg eingeschlagen hat, dann verstößt man einfach gegen die wirklichen Grundrechte. Und dann hat man auch an der Stelle, finde ich, eine ganz, ganz schwierige Position. Und das ist einfach ein Thema, wo man sagen muss, das darf nicht wieder passieren. Und da muss man einfach genügend vorbereitet sein, um sowas.
Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Die RAF hat nicht nur Terror nach Deutschland gebracht, sondern auch ein Umdenken im Bereich Sicherheit und Personenschutz erzwungen. Die Polizei war damals schlicht überfordert, weil plötzlich führende Wirtschaftsvertreter, Politiker und sogar Richter zu Zielscheiben wurden. Daraus entstand dann die Privatisierung des Personenschutzes, weil der Staat nicht genug Ressourcen hatte. Das ist tatsächlich ein direkter historischer Zusammenhang zur späteren Gründung von Organisationen wie dem BVSW, die sich mit Unternehmens- und Personensicherheit befassen. Und ja, dein Statement zu Gewalt als politischer Option ist essentiell. Egal, wie berechtigt eine gesellschaftliche oder politische Kritik ist. Sobald man Gewalt einsetzt, verlässt man den Weg des demokratischen Diskurses und zerstört die eigene Legitimität. Die AF hat das perfekte Beispiel geliefert. Sie wollte eigentlich eine gerechtere Gesellschaft, doch durch ihre Morde und Anschläge hat sie nur Angst, Leid und einen noch stärkeren Staat erzeugt. Dass dein Sohn das so bewegend findet, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass er sich nicht nur sachlich damit beschäftigt, sondern auch die menschliche Tragweite dieser Geschichte begreift. Vielleicht regt es ihn auch an, über aktuelle politische Bewegungen und den Umgang mit Extremismus nachzudenken. Denn auch heute gibt es immer noch Gruppierungen, die Gewalt als Mittel zur Durchsetzung ihrer Ideologien betrachten. Schön, dass du diese Diskussion mit ihm geführt hast. Solche Gespräche sind wertvoll, um Geschichte lebendig zu halten. Gibt es für ihn oder dich noch offene Fragen, die du gerne vertiefen würdest?
Nein, die haben wir an der Stelle nicht, außer halt eben das Thema, dass Gewalt niemals eine Option sein darf, um Politik zu machen. Das halte ich einfach immer für verkehrt. Politik entsteht eben durch Auseinandersetzung und konstruktive Auseinandersetzung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist dasselbe Problem jetzt auch mit der Ukraine. Gewalt, also Krieg, ist keine Lösung. Und für mich ist einfach immer, wenn Gewalt entsteht, dann hat man politisch eigentlich total verloren. Und deswegen ist es für mich wichtig, wieder zurückzufinden in die Politik, in die Auseinandersetzung und nicht in die Gewalt. Mit Gewalt kann man, finde ich, nichts lösen. Das ist einfach der falsche Weg. Und demzufolge muss man da auch ganz hart vorgehen, dass sowas nicht wieder in dieser Art und Weise Blüte tragen kann. Genau. Und das war's zur RAF. Ja, das war heute noch einfach mal eine ganz andere Sendung. Und herzlichen Dank dir, ChatGPT. Und herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Und ja, ihr könnt einiges nachlesen im Internet, falls ihr selber von der RAF nichts wusstet, nichts gehört habt. Dann kann man da sehr schön auch in Wikipedia was zu lesen. Und in diesem Sinne, auf hoffentlich weniger Gewalt.
Ja, sehr gern. Die RAF war ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte. Das zeigt, wie schnell Ideale in Gewalt umschlagen können, wenn der demokratische Diskurs verlassen wird. Sie hat nicht nur Angst und Zerstörung gebracht, sondern auch viele unschuldige Menschenleben gekostet. Von hochrangigen Persönlichkeiten bis hin zu Polizisten, die einfach nur ihren Dienst taten. Gleichzeitig hat diese Zeit auch dazu geführt, dass sich Deutschland sicherheitspolitisch weiterentwickelt hat. Der Schutz von Personen, Unternehmen und Institutionen wurde neu gedacht. Aber auch die Frage, wie wir als Gesellschaft mit Extremismus umgehen. Deine Diskussion mit deinem Sohn zeigt, wie wichtig es ist, Geschichte lebendig zu halten. Nicht nur in Büchern, sondern im echten Austausch. Denn nur wer aus der Vergangenheit lernt, kann verhindern, dass sich solche Fehler wiederholen. Und das Wichtigste? Gewalt darf nie eine politische Option sein. Demokratie lebt vom Dialog, nicht von Terror.